Möchtest du einen Stuhl haben?
Nee. Moin, moin. Moin.
Moin, moin. Moin.
Ja. Ich in das Mikrofon
moin. Mir ist aufgefallen, als wir das letzte Mal hier waren, standen die Schafe schon am gleichen Platz.
Ja, das stimmt.
Ist doch kein Symbol für die Gemeinde, oder?
Ja.
Wir sind ja aufgefordert zur Nachfolge. Ja, okay. Und so wollen wir mal uns die Schafe angucken und sagen, Herr Jesus, bitte?
Du musst dich hinterstellen.
Ja, ja, ich stelle mich dahinter. Ja, jawohl. So, und das ist der Lautsprecher.
Das ist das Licht.
Das ist das Licht. Gut. Ja, also, ich bin in Verbindung gebracht heute Abend mit Bruder Yün. Er nennt mich Papa. Und die Familie und der Isaac. Seit Mao Zedong gestorben ist und China sich geöffnet hat für die Touristen, sind wir nach China gefahren als Donkeys für Jesus, zu Deutsch Esel für Jesus. Warum Esel für Jesus? Um die Bibel nach China zu bringen. Jahre zuvor haben wir diesen Dienst und seitdem immer noch, seit 21. Februar 1972. Wer hat das schon gelebt? Okay, seid ihr alles älteres Semester? 21. Februar 1972 haben wir begonnen, offiziell für die verfolgten Christen uns Sorge zu machen und ihnen zu helfen. 1970, das ist die Historie gleich zu Ende, 1970 war ich das erste Mal in die Sowjetunion gefahren, die gab es damals noch, Gott sei Dank, ist das vorbei und ich bin immer noch da, Gott sei Dank. So, wir, damals mit meiner Familie, Frau und Kinder, sind wir nach Russland gefahren und ich wurde gleich an der Grenze verhaftet als ein schlimmer Verbrecher, weil ich Bibeln im Gepäck hatte. Die Bibel war ein verbotenes Buch. Der Putin, der jetzt Krieg führt, ist ein ganz frommer. Der Patriarch steht immer hinter ihm und empfiehlt ihm und befiehlt ihm, Krieg zu führen. Okay, so kamen wir dann nach Jahren, als die Tür sich öffnete, sind wir nach China, um das Gleiche zu tun, Gottes Wort dort hinzubringen und die Gläubigen zu besuchen. Und so eines Tages haben wir uns auf den Weg gemacht und sind in eine Stadt, ziemlich in der Mitte von China, in ein Bergwerkgebiet gefahren und dort buchstäblich, jetzt nicht symbolisch oder bildlich, sondern buchstäblich, habe ich an einer Versammlung teilgenommen, die in einem Felsen, in einer Höhle stattgefunden hat. Wir mussten da wirklich so auf allen Vieren reinkriechen. Und ich dachte, meine Güte, was sollen wir dort? Und was war da los? Da war eine Versammlung von ungefähr 70, vielleicht 80 Leuten. Das waren Leiter, wir würden sie Pastoren und Bischöfe nennen, aber die für 7 Millionen Gläubige verantwortlich waren. Und dort war Bruder Jün der Leiter dieser Gruppe und dort haben wir die Familie kennengelernt und ich bekenne, ich hätte nie gedacht und auch nicht dafür gebetet, dass der Jün nach Deutschland kommt. Es war unmöglich, überhaupt sich das vorzustellen und manchmal ist auch besser, den lieben Gottes zu überlassen, wie und was er macht. Und wer sein Buch gelesen hat, weiß, wie er gekommen ist. Und Gott sei Dank, wir waren letzten Sonntag, nicht diesen Sonntag davor, waren wir zusammen mit ihm, waren in der Gemeinde, die sein Sohn jetzt in der Nähe von Frankfurt hat. So ist uns China ein wichtiges Missionsfeld. AVC, Nehemia, bedeutet Aktion für verfolgte Christen. Und Nehemia heißt Nehemia. Denn wir haben als AVC nicht nur die Bibeln transportiert und Bücher, sondern auch uns um die armen Leute gekümmert in Afrika, in Nicaragua, in Peru, in Brasilien, Kinderheime, zum Beispiel in Tansania, ein Dorf, das ich begonnen habe mit 5 Häusern, da wohnen jetzt 1000 Kinder, Schule und was alles dazu gehört. So die Arbeit hat sich wunderbar vermehrt. Ich bin inzwischen abgegrätet zu 91 Jahren alt und dann lässt man die anderen auch mal was tun, nicht? Ihr wisst ja, wie heißt es, lass mir arbeiten oder lass mich arbeiten. Wie heißt es? Lass andere arbeiten, nicht? So, und das lassen wir gerne, aber ein bisschen wollen wir auch noch tun und darum reisen wir. Und die Silke hat das hier organisiert mit euch und ich erinnere mich an euren Bruder, der hier gedient hat und so weiter. Also, es gibt Geschichten, die gefallen uns, es gibt Geschichten, die gefallen uns nicht und für mich ist wichtig, wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und für mich heißt es, halte, was du hast, dass niemand die Krone deines Lebens raube. Meine lieben Geschwister, wir sind ja alles so mehr ein Alters. Wir gehen, waren nicht zusammen im Sandkasten, aber passen irgendwo ins Altenheim rein oder wo. Auf jeden Fall, liebe Schwestern und Brüder, haltet, was ihr habt. Halte, was du hast. Das ist ein Wort von Jesus. Also, wir sind aufgefordert, aktiv zu sein. Das ist ganz wichtig. Ja, der liebe Heiland wird es schon machen. Nein, Jesus ruft uns zu, halte, was du hast. Und das bedeutet, wir sind berufen zum Kampf, wir sind berufen zum Bekennen, wir sind berufen, weiterzugehen, bis auf den letzten Tag. Gerade diese Tage, ich hätte das nicht geglaubt, vor kurzer Zeit haben wir diesen lieben Bruder in Bielefeld getroffen. Und dann hören wir am Sonntag, sein gegangen. Ganz plötzlich. Die Frau sagt, hätte ich nicht erwartet, nicht gedacht. So, wie lange wir festhalten müssen, ist seine Sache. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Und sonst lese ich euch ein Bibelwort, was mir heute für euch geschenkt worden ist. Wer hat eine Frage? Und nun darf ich, die Heidi ist so eine Rallye-Fahrerin, und ich darf immer sagen, mach langsam. Aber ja, halte eine junge Frau fest, nicht? Und überred sie zum Fest oder zum Langsamgehen. Nein, Gott hat uns gebraucht und wir lassen uns gebrauchen. Wir waren dieses Jahr schon in Afrika, haben eine gesegnete Zeit gehabt in Slowenien. Und ich habe für dieses Jahr noch, das sage ich zum Mitbeten, wenn ihr erinnert werdet, noch 3 Einladungen nach Russland bis nach Sibirien. Und Gott weiß, wie es geht. Wir haben beides erlebt, heißer, wie es hier in Deutschland ist. Ich weiß gar nicht, warum die Leute im Radio und bei den Nachrichten keine anderen Nachrichten haben als warmes Wetter. Die waren nie in Afrika und die waren auch nie in Sibirien, denn da ist es im Sommer heißer, ich muss sagen, heißer, wie wir das in Deutschland haben. Vor allen Dingen auch schwitzig. Nein, Gott soll uns, und das ist unser Gebet, soll uns gebrauchen, wo er will. Und wir freuen uns über jede Möglichkeit. So, danke, dass ihr gekommen seid und bleibt noch ein bisschen. Darf ich Gottes Wort lesen, wenn ihr keine Fragen habt? Und zwar habe ich eine Frage. Und zwar eine Jesus-Frage. Matthäus Kapitel 9. So, und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Das ist Information über Jesus. Jesus ist gerne Schiff gefahren, sonst ist er immer gelaufen. Und er hatte eine Stadt, die seine Stadt genannt wurde, Kapernaum. Also Vers 1, und er kam, er trat in das Schiff, fuhr hinüber, kam in seine Stadt und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, die haben Selbstgespräche geführt, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, er hört nicht nur unsere Worte, sondern er erkennt auch unsere Gedanken, sprach er, warum denkt ihr so Arges in eurem Herzen? Und hier kommt die Frage Jesus, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und wandle? Was ist leichter? Hallo, was ist leichter? Interessante Frage, die Jesus stellt. Wir haben immer Fragen an Jesus. Aber jetzt ist Jesus der Fragende zu den Pharisäern. Wie viele Pharisäer haben wir hier? Keiner. Wie viele Schriftgelehrte? Wie? Kein Schriftgelehrter? Ihr seid doch Schriftgelehrte, ihr könnt doch lesen und schreiben, oder? Dann seid ihr Schriftgelehrte. Wer lesen und schreiben kann, ist ein Schriftgelehrter. So, also, was ist leichter? Was für eine komische Frage. Wenn man uns fragen würde, was ist leichter? Und dann kann man verschiedene Beispiele einfordern, sagen, was ist leichter? Kochst du lieber oder backst du lieber oder handwerkerst du lieber oder philosophierst du lieber, liest Bücher, gehst du spazieren oder arbeiten? Das Liebste, was ich habe, ich gehe in die Versammlung. Amen. Ja, einige nicken. Oder was hast du am liebsten? Lobpreisversammlung oder Gebetsstunde? Und dann kann man sehr schnell nachzählen. Wer kommt in die Gebetsstunde und wer reist, wenn es sein muss, nicht nur bis Hamburg und Berlin zu einer Lobpreisversammlung? Was ist schöner? Was ist leichter? Aber was ist leichter? Wir sind dabei, erstens, Jesus hat bei diesem Kranken Glauben gesehen. Ich bin nicht sicher, ob diese Geschichte parallel ist mit der Geschichte, die wir kennen, wo vier Leute den Gelähmten nahmen und ihn durchs Dach, das ging hier schwer mit diesen Betonsäulen, durchs Dach zu Jesus gelassen hat. Und für Jesus war das eine Aktion. Die haben was gezeigt, dass sie was erwartet haben. Und so kommt immer meine Frage dazwischen an jeden von uns. Und die Frage kam zu mir: Was ist leichter? Wie kann ich meinen Glauben zeigen? Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie leicht es euch gefallen ist, wie schwer es denen gefallen ist, die hier sein sollten. Und ihr denkt schon im Kopf an den und den und den, dem ist es schwer gefallen, hierher zu kommen, weil er vielleicht die und die anderen Gründe hatte, wegzubleiben. Aber, preis dem Herrn, euch ist es leicht gefallen, herzukommen. Schön, dass ihr da seid. Was ist leichter? Wenn es darum geht, ehrlich, wir haben alle, auch Gläubige, übernommen. Hauptsache, was? Lauter.
Gesund.
Stimmt's? Hauptsache gesund. Und was ist leichter? Sündenvergebung oder Heilung? Leichter? Leichter ist uns zu beten für Gesundheit. Stimmt's? Und wenn einer krank ist, dann kann er sicher sein, dass alle für ihn beten. Herr, du kennst Tante Frieda und sie hat so Schmerzen im Rücken oder im Bauch oder in den Füßen oder im Kopf. Auf jeden Fall, Herr Jesus. Und auch bei uns in der Gemeinde weiß ich, ja, man betet für die Kranken und besucht die Kranken. Und dann kann man entsetzliche Geschichten hören von einem Pastor, der 6 Wochen lang den Gemeindeältesten nicht besucht hat, der im Krankenhaus lag. Was für ein Verbrechen. Der Pastor hat den kranken Ältesten nicht besucht. Nämlich, das ist doch schlimm. Ja, Gesundheit. Gesundheit. Aber Jesus zeigt uns, nicht die Gesundheit ist das Wichtigste. Warum? Weil Gesundheit ist möglich durch Medizin. Habt ihr schon erlebt? Medizin eingenommen und jetzt geht es mir wieder besser, nicht? Und wenn wir dann noch die Werbung gucken, nicht? Pichimao oder wie das heißt, seitdem ich das nehme, und da habe ich keinen Durchfall mehr. Ich wundere mich, warum Menschen da sich hinsetzen und von ihren innersten Problemen erzählen und wie sie Hilfe bekommen haben, nichts stimmt's und so weiter. Ja, Medizin, gesund, Hauptsache gesund, Medizin oder die richtige Nahrung. Du musst mal die vielen Koteletts weglassen und mehr Gemüse essen, nicht? Und so weiter. Aber nicht so viel Erbsen, weil das wieder, und ihr wisst, und Linsen und Bohnen, was die bewirken. Aber das alles ist möglich für Gesundheit. Gesundheit ist möglich durch Operationen. Und ich muss bekennen, ich habe Monate, ich habe im Rollstuhl gesessen. Ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen. Und nur Schmerzmittel haben geholfen. Und dann endlich habe ich mich in die Hände der Ärzte begeben. Und der Arzt hat gesagt, Herr Salatschuk, morgen können Sie wieder laufen. Ich sage, Herr Doktor, die Schwester stand daneben, ich sage, unterzeugen, versprochen. Naja, sagt er, versprechen kann man sowas nicht. Aber tatsächlich, nächsten Morgen nach der Operation kamen sie, haben mich geweckt und nicht nur geweckt, sondern raus aus dem Bett. Nicht? Beine raus und auf die Füße gestellt und tatsächlich die Ursache für die Schmerzen, der Druck auf die Nerven war beseitigt. Halleluja. Und ich habe einen Dienst in Japan gehabt und habe an die Ärzte geschrieben, eine Ansichtskarte und gesagt, Gott sei Dank zuerst und Arzt sei Dank zum anderen. Ich bin hier in Japan und besteige die Berge. Heilung ist möglich. Also Heilung, Gesundheit können wir selber trainieren durch Massage, durch, was weiß ich, Nahrungsumstellung und. Aber Jesus geht an das wirkliche Problem. Und er weiß, dass dieser Mann auf der Bahre hat ein anderes Problem. Und das ist die Ursache für seine Krankheit. Darum liegt er auf dem Bett. Darum muss er sich tragen lassen. Weil irgendetwas in seinem Leben nicht in Ordnung ist. Und in der Begegnung mit Jesus und meine lieben Geschwister, dieses Wort, nie drüber gepredigt, heute zum ersten Mal kam mir dieses Wort. Ja, was ist wichtiger? Zu diesem Text, ich komme zurück, will ich Psalm 103 lesen, dass ihr sicher alle auswendig sagen könnt. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in dir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt hört Vers 3. Der dir alle deine Sünden vergibt. Und es geht weiter, noch einmal. Der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt. Jawohl, wir haben alle Corona Angst gehabt davor, nicht? Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und der Vers 5, den habe ich mir unterstrichen, der heißt, der dein Alter mit Guten sättigt. Hallo, ihr Alten, ihr könnt satt werden am Alter und müsst nicht jung sterben. Gut, ich komme darauf zurück. So, Jesus sagt, Heilung ist menschenmöglich. Und dafür sind wir dankbar, für Ärzte, für Krankenhäuser. Wir sind dankbar für Heime und für Massagen. Und danke, wenn wir unser Können und unsere Pflichten, und wenn ich denke an den Dienst von Krankenschwestern, von Pflegern, von Ärzten, ja, dann kann man nur sagen, danke Herr, dass es solche Persönlichkeiten gibt, die solchen Dienst tun. Aber was notwendiger ist, was leichter ist, das ist für Jesus Heilung. Heilung zu wirken. Sagt er, okay, das kann ich. Das können auch die Menschen. Das können auch meine Jünger. Aber Sündenvergebung ist schwerer. Denn Sündenvergebung gibt es nur, wenn das Opfer gebracht wird für die Sünden. Es gibt keine Sünden, die ein Mensch vergeben kann. Und nicht Beichte und nicht Bezahlung, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Das ist, was geschehen muss, nämlich Sünden, Vergebung. Und viele wissen auch nicht mal, ja, was ist denn Sünde? Sünde, das Originalwort, die Sünde ist Schulden, die wir haben. Schulden. Wir sind schuldig geworden dem Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, dem Schöpfer zu gehorchen. Der Schöpfer hat Rechte an uns. Und wenn wir das nicht leisten, dann bleibt und entsteht eine Schuld. Und Schulden kann nur der erlassen, wer, der selbst keine hat. Ich kann nicht kommen und sagen, ja, ich übernehme deine Schulden. Dann wird jeder sagen, ja, komm mal, bezahl erst mal deine eigene Schuld. Und dadurch war es immer wieder, dass Menschen stellvertretend Opfer, Blut vergossen haben im Hinblick, weil sie spürten, da kommt jemand, das Lamm Gottes, was der Welt Sünden trägt. Und Schulden müssen bezahlt werden. Schulden müssen bezahlt werden. und ein Weg von oder eine Art von Schuld, die wir abbüßen, ist auch Krankheit, kann Strafe sein, kann Gericht sein, kann, ja, bis, und wir verstehen das nicht und wollen das manchmal auch wegdiskutieren, bis ins dritte und vierte Glied hängt uns was an, wenn das nicht abbezahlt wird. Und was Jesus auf Golgatha für uns getan hat, ist, er hat bis zum letzten Cent, bis zum letzten Euro, bis zum letzten Dollar oder wie immer die Währung heißt, die Schuld bezahlt. Amen. Er hat bezahlt. Er hat bezahlt. Wir singen, alle meine Sünden hat das Blut hinweggetan. Bitte, meine Schwestern und Brüder, alle, die dieses Wort hören, wie oft danken wir, Herr Jesus, du hast meine Schulden übernommen. Meine Schulden. Wo gibt es das? Wann gibt es das, dass andere sagen, ich übernehme deine Schulden? Schulden. Schulden. Schulden machen Sorgen. Schulden machen uns schlaflos. Schulden machen uns anstrengend. Und wir meinen, nein, darum sagt Jesus, dass ihr wisst, nur Jesus hat die Macht, Sünde zu vergeben. Nur er. Und darum mit aller Evangelisation. Und wir glauben und wir vertrauen Gott und wir sagen auch, preis dem Herrn, Gott, lass doch Wunder und Zeichen geschehen. Geschwister, ich kann euch sagen, ich habe Zeichen und Wunder gesehen und erlebt. Wir hatten eine Versammlung in der Ukraine, kam dorthin mit einigen Gläubigen in einer neuen Stadt, aber keine Gemeinde. Wir hatten das Kulturhaus gemietet, kamen dorthin und der Hausmeister, der für dieses Stadthaus, würden wir sagen, verantwortlich war, der war einfach nicht gekommen, hat nicht aufgeschlossen. Wir standen draußen, es fing an zu regnen. Einige Leute waren gekommen. Ich sage, gut, wenn die uns nicht reinlassen, machen wir vor der Tür. Und fing die Versammlung an. Die Jugend, die mit uns war, die haben gesungen, Zeugnis gegeben. Und dann kam ich zum Predigen dran. Und eine Mutter war gekommen mit ihrem Sohn im Rollstuhl und stellte den so ganz mitten, so wie hier, stellte ihn mitten vor meine Nase. Und ich habe nach rechts und nach links gepredigt und nach links und nach rechts. Und in mir war die Stimme, du Heuchler. Was erzählst du hier über Jesus, was er kann? Hör doch auf, da sitzt du doch im Rollstuhl. Heil ihn doch. Kennt ihr das, wenn so der Feind ins Ohr flüstert? Und in mir, ich predigte, wie gesagt, nach rechts und nach links, aber der stand da in der Mitte und jedes Mal. Und die Stimme, geh hin, bet für ihn. Ich sage, Jesus, alles inne, der Kampf, du bist ja am Reden, du musst ja die Leute unterhalten und innen der Kampf. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich gehe jetzt runter und ich werde für diesen Jungen beten. Und wenn du ihn nicht heilst, kannst du mich vergessen, ich werde nicht wieder predigen. Ich komme mir wie ein Heuchler vor. Denn da habe ich die Möglichkeit zu demonstrieren, was du tun kannst. Und ich bin runter, sage zu der Mutter, der Junge war so vielleicht 13, 14, ich sage, darf ich für ihn beten? Ja, ja, sagt sie, beten Sie mal, nicht? Dann habe ich für den Jungen gebetet und sage so, steh auf. Und er sagt, ich kann nicht. Ich sage im Namen Jesu, steh auf. Und wie so ein Teddybär kommt er aus dem Rollstuhl raus und steht auf eigenen Füßen. Und nicht nur, dass er dort steht, jetzt war mein Glaubensspiegel gewachsen. Jetzt hatte ich ihn aus dem Rollstuhl. Ich sage, und jetzt geh. Und er tappte los, wirklich wie ein Teddybär. Unsicher, aber er lief und lief mir hinterher, die Sache kurz zu machen. Er hat nachher seinen Rollstuhl nach Hause geschoben und die Gemeinde, die das alles miterlebt hat, die war noch nicht, aber die das gesehen haben, die gingen hinterher wie in einer Prozession. Und durch diese Heilung ist eine Gemeinde entstanden. Und ich muss leider dazu sagen, die orthodoxe Kirche war so gegen uns. Der Priester hat mir gesagt, und wenn sie nicht abhauen, ich hole meine alten Frauen, die kommen mit der Mistgabel und jagen sie aus dem Ort raus. Wirklich, also da merkt man auch, was ist Religion und was ist die Macht Jesu. Auf jeden Fall, nach einem Jahr war ich wieder in dieser Stadt und in der Gemeinde. Und die Mutter kam, als sie hörte, dass ich da bin, kam in die Versammlung. Und ich fragte sie, was macht dein Junge? Oh, sagt sie, der spielt Fußball. Hat sich nicht bekehrt, obwohl er das Wunder erlebt hat. Und ich könnte andere Beispiele sagen, wo Menschen Wunder erlebt haben, Heilung erlebt haben. Aber wenn das nicht zur Sündenerkenntnis kommt und wenn das nicht begriffen wird, ich brauche mehr, ich muss frei werden von der Sünde. Und darum, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir müssen das Lamm Gottes, das unsere Schulden bezahlt hat, das müssen wir predigen. Der dir deine Sünden vergibt, was gehört dazu? Heilet deine Gebrechen. Wir haben ein Recht darauf, denn es ist bezahlt und nicht nur bezahlt die Vergangenheit. Wenn nur meine Schulden bezahlt werden und ich nicht ein Kapital bekomme zum Leben, werde ich morgen wieder ein Schuldner. Stimmt's? Denn ich muss essen, ich muss trinken und wenn ich kein Geld habe, werde ich mich wieder verschulden. Aber preis dem Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt, heilet alle deine Gebrechen und er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit. Dieses Wort, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, das Wort Erbarmen, Barmherzigkeit ist ein altdeutsches Wort, das wir kaum noch benutzen. Und man hört es weder in den Nachrichten, noch liest man das. Erbarmen, nee, soziale Gerechtigkeit, soziale Armut und so weiter. Es ist alles sozial. Ich habe ein Recht darauf. Steht mir zu, muss ich haben. Aber Erbarmen heißt abarmen. Und wenn jemand abgearmt ist, was hat er dann noch? Na, sagt mir mal. Bitte?
Nichts.
Was?
Nichts.
Nichts? Abarmen. Was hat er dann noch?
Keine.
Bitte?
Keine.
Überleg mal. Wie war das?
Keine Arme?
Arme hat er noch. Wenn er abgearmt ist,
hat er keine
Armut
mehr.
Genau. Und was ist die andere Seite, wenn man keine Armut mehr hat? Ja, jetzt dachte ich, dass ihr ein Halleluja habt, dass ihr schon alle abgearmt seid, oder? Ja, das bedeutet, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Abgearmt durch Jesus. Und wenn ich dann lese, Leute, das muss ich euch doch nochmal lesen. Und dann schließe ich, wenn es hier heißt, ja, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir, was hat er uns getan? Sag doch mal laut.
Gutes.
Wer hat Gutes von Gott empfangen? Irgendjemand. Du, überwiegende Mehrheit, also demokratisch verkündigen wir, der uns Gutes getan hat, der dir der mir alle Sünden vergibt und alle meine Gebrechen heilt, der mein Leben vom Verderben erlöst, der mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und Vers 5 ist für mich und alle, die über 90 sind, der dein Alter mit Guten sättigt. Halleluja, Halleluja, sing ich dir, oh mein Gott, noch einmal.
Halleluja, Halleluja, sing ich
dir, Lieben. Halleluja, Halleluja, sing ich dir, oh mein Gott. Und hier habe ich noch etwas in Vers 5. Der mein Alter mit Guten sättigt, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Und? Was sagt ihr dazu?
Amen.
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 Das bedeutet Schluss, Feierabend. Geht nach Hause. Halleluja. Amen. Was ist leichter? Jesus sagt, dass ihr seht, dass der Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben, damit ihr aber wisset, nicht nur glaubt und annehmt, sondern Vers 6, damit ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht hat. Kein Amen. Damit ihr aber wisset, dass der des Menschensohn Macht hat.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Macht hat auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als er aber die Volksmenge sah, verwunderten sie sich und priesen Gott, der solche Macht den Menschen gibt. Ist das nicht wunderbar? Unser Herr Jesus. Und ich wünsche mir, dass das mehr geschieht, öfter geschieht. Ich habe das einige Male erlebt, dass Gott spontan und augenblicklich, und wir alle kennen Zeugnisse, wo Gott seine Macht bewiesen hat, mit augenblicklicher, mit sichtbarer, wunderbarer Offenbarung seiner Kraft, dass er Macht hat, Sünden zu vergeben, das ist der Beweis. Herr Jesus, wir sind jetzt hier. Und du kennst unsere Gedanken. Ja, du kennst unsere Gedanken, ob wir sie aussprechen oder nicht. Herr, aber du willst auch deine Macht offenbaren und das tun, was Menschen nicht können. Herr, wir warten und wir danken für menschliche Hilfe in Krankheitsnot. Aber du bist ein Gott. Bis ins hohe Alter tust du Gutes. Wir wollen dich loben und preisen. Wer möchte mit einem kurzen Gebet Gott danken für seine Errettung? Bete frei heraus.